Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Es ist so, dass wir ja die Gedenkveranstaltung zum 80-jährigen Jahrestag der Befreiung gestalten wollen.
Daniel Böhme trifft sich mit Auszubildenden der BASF Schwarzheide, rund 150 Kilometer südlich von Berlin. Es ist Ende März. Die 16 und 17 Jahre alten Chemikantinnen und Chemikanten planen, im Mai öffentlich an das NS-Zwangsarbeitslager in Schwarzheide zu erinnern. Dieses wurde am 18. April 1945, kurz vor dem Eintreffen sowjetischer Truppen, geräumt.
Selina, hast du schon mal Gedanken gemacht, wollt ihr das so machen wie letztes Jahr bei der anderen Gedenkfeier oder habt ihr diesmal was anderes euch überlegt?
Also ich habe es daran orientiert, aber genau gleich ist es definitiv nicht. Wir haben gerade das Diktum von den Streifen, den ich einfach mal angeht, habe ich mir einen neuen Text ausgesucht.
Zwangsarbeit im Nationalsozialismus. Wie Unternehmen ihre Geschichte aufarbeiten. Ein Feature von Isabel Fanrich Lautenschläger.
Und dann haben wir noch andere Farben für die Blumen ausgesucht. Bei Blau haben wir Mitgefühl, Gedenken und Respekt. Und bei Rot haben wir Würde.
Schön, passt gut.
Daniel Böhme ist in der Unternehmenskommunikation für die Geschichte des zweitgrößten Standortes der BASF in Deutschland zuständig. Dort ließ der Vorgänger, die Benzin- und Braunkohle AG, französische Kriegsgefangene, italienische Militärinternierte und sogenannte Ostarbeiter für sich arbeiten.
Hier sind wir jetzt auf der Fläche des ehemaligen Außenlagers.
Ab Juli 1944 kamen Häftlinge aus den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Auschwitz in die Baracken. Und das Lager wurde stärker gesichert. Von all dem ist heute nichts mehr zu sehen. Die Baracken und Wachtürme des KZ-Außenlagers wurden abgerissen.
Man sieht jetzt hier, ein kleiner Teil davon ist ein Parkplatz und ein großer Teil ist eine Wiese und ein ganz kleiner Teil Richtung Osten. Da ist dann die Spitze, das ist die heutige Autobahnabfahrt Schwarzheide. Und diese Tafel, die haben unsere Azubis letztes Jahr aufgebaut.
Vom 1. Juli 1944 bis zum 18. April 1945 befand sich hier das Außenlager Schwarzheide des KZ Sachsenhausen. Nach den alliierten Bombenangriffen auf die kriegswichtigen Produktionsanlagen der damaligen BRABAG, Braunkohle-Benzin-Aktiengesellschaft, mussten mehr als 1000 überwiegend jüdische Häftlinge schwerste körperliche Arbeit leisten. Unter anderem Luftschutzbunker bauen oder Blindgänger entschärfen. Viele starben an den harten Arbeitsbedingungen und der schlechten Versorgung.
Das ist jetzt ein Ort, wo die Mitarbeitenden, die hier ihr Auto parken, einfach stehen können und sagen, aha, hier war ein Außenlager, okay, jetzt wissen wir das.
Für das, was vor 1945 in Schwarzheide verbrochen wurde, trägt die BASF keine Verantwortung. Das Chemieunternehmen kaufte das Werk, zur DDR-Zeit ein volkseigener Betrieb, erst im Oktober 1990 und fügte einer bereits vorhandenen Gedenktafel eine weitere hinzu. Seit einigen Jahren gibt es hier ein großes Interesse daran, die Geschichte des Standortes aufzuarbeiten, an dem mehr als 4000 Menschen tätig sind. Die Auszubildenden besuchen die KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen und beschäftigen sich mit der NS-Zwangsarbeit. Das kommt in der Gruppe der Chemikanten gut an. Selina und Max.
Also ich finde es sehr wichtig, dass auch die jüngeren Generationen mitbekommen, was früher für Missetaten passiert sind.
Man sollte sich halt daran erinnern und sowas nicht in Vergessenheit geraten, damit sowas nie wieder geschieht, dass die Menschen in der Zukunft sich auch dann noch daran erinnern.
Dass die BASF-Azubis sich mit der Firmengeschichte auseinandersetzen, unterstütze er gerne, betont Ausbildungsleiter Mirko Gischas.
Gerade die Zielgruppe ist, glaube ich, besonders empfänglich für andere Dinge. Ja, und deshalb super wichtig.
Ob und wie sich Unternehmen 80 Jahre später mit NS-Zwangsarbeit auseinandersetzen, die in ihrem Namen oder am selben Standort stattfand, diese Frage ist hochaktuell. Der Umgang mit dieser Geschichte und auch die Motive seien vielfältig, beobachtet Andrea Schneider-Braunberger, Geschäftsführerin der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte in Frankfurt am Main.
Manche Unternehmen erkennen eben, dass zum Beispiel junge Menschen danach fragen. Und die machen einen Konnex, dass so zum Beispiel die Transparenz, der transparente Umgang mit der eigenen Geschichte sozusagen dann ein Gradmesser dafür ist, ob und wie ein Unternehmen sich heute verhält. Für andere ist es eben, dass die Belegschaft immer wieder mal danach fragt.
Umso mehr überrascht das Ergebnis einer Studie. Die Historikerin untersuchte im vergangenen Jahr, wie rund 1250 Unternehmen mit ihrer Rolle in der NS-Zeit umgehen, darunter überwiegend DAX-Konzerne und große Familienbetriebe, aber auch solche, die bereits nachgeforscht haben.
Wir haben tatsächlich ganz formal geguckt, wer hat eine Gesamtstudie über seine Geschichte anfertigen lassen und gibt es da ein halbwegs vernünftiges Kapitel NS oder wer hat ausschließlich NS gemacht?
Nur die wenigsten, so die Bilanz, hätten sich mit der Unternehmensgeschichte zwischen 1933 und 1945 beschäftigt.
Mit 96 Unternehmen wurde bisher lediglich für knapp 8% der erfassten Unternehmen eine wissenschaftliche Untersuchung zu ihrer Geschichte während des Nationalsozialismus vorgelegt. Zu weiteren 10% existiert eine allgemeine Veröffentlichung zur Unternehmensgeschichte, Gesamtstudie, in der mindestens ein Kapitel die NS-Zeit behandelt.
Umgekehrt zeigt die Untersuchung, fast 20% der Unternehmen haben die NS-Zeit völlig ausgeblendet. Und mehr als die Hälfte weisen auf ihren Webseiten zwar auf eine damalige Tätigkeit hin, setzen sich aber nicht weiter damit auseinander.
Auch mit dem Übergang von Führungskräften in die dritte Generation, die häufig keine Kontakte mehr zu potenziell belasteten Unternehmern und Managern haben, finden sich Unternehmen, die ihre Tätigkeit in der NS-Zeit verschweigen oder mit Desinteresse bedenken.
Doch nicht nur das. Seit geraumer Zeit greife bei der Aufarbeitung eine Unschärfe um sich, schreiben Andrea Schneider und Co-Autor Philipp Meder. Auf firmeneigenen Internetseiten würden teilweise nur einige wenige Sätze zur NS-Zeit platziert. Darin ist beispielsweise von der damaligen Produktpalette und Mitarbeiterzahl die Rede, nicht aber von Zwangsarbeit oder Arisierung jüdischen Eigentums. Hart formuliert könne von Etikettenschwindel gesprochen werden. Was ist dann aber richtige Aufarbeitung?
Der Versuch, wirklich alles, was es an Quellen, Belegen irgendwo zu finden gibt, auch tatsächlich zu finden. Und mit denen muss man auch natürlich offen und transparent, wie man es im Wissenschaftsbetrieb eben dann auch macht, umgehen.
Dem in der Studie festgestellten Etikettenschwindel versucht das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Berlin-Schöneweide auf den Grund zu gehen.
BMW-Flugmotorenwerke, Sarotti, Telefunken, Osram.
In dem fast vollständig erhaltenen Zwangsarbeitslager inmitten des Wohnbezirks zeigt eine Ausstellung, welche Unternehmen mit Berliner Zentrale oder Niederlassung von der günstigen Arbeitskraft profitierten.
Rheinmetall Borsig, Schering, Siemens, Kodak.
Im Lager Schöneweide selbst mussten damals italienische Militärinternierte und auch KZ-Häftlinge für die AEG, Reichsbahn und die Batteriefabrik Pertrix, Teil des Quandt-Konzerns, arbeiten.
Berliner Verkehrsbetriebe, Tobis Filmkunst, Berliner Bürgerbräu.
Bildungsreferent Christian Weber bietet im Dokumentationszentrum einen Workshop an. Unsichtbare Geschichte, NS-Zwangsarbeit in Unternehmensgeschichten. Die teilnehmenden Schüler, Azubis und Erwachsenen untersuchen, wie private und staatliche Unternehmen auf ihren Internetseiten die Aktivitäten vor 1945 darstellen.
Werden Akteure konkret benannt? Welche Bilder werden eingesetzt? Was suggeriert das möglicherweise? Sind da überhaupt Menschen zu sehen? Sind da Zwangsarbeitende zu sehen? Oder, und das ist durchaus sehr häufig der Fall, sind da nicht vor allen Dingen zerstörte Firmengebäude zu sehen? Und dann kann man das einordnen in einen größeren Kontext, wo sich auch die Frage der Selbstviktimisierung von Firmen stellt.
Christian Weber zufolge ist die Webseite der Deutschen Bahn ein Beispiel für so eine lückenhafte Darstellung. Dort ist der NS-Zeit nur ein kurzer Abschnitt gewidmet, der sich zudem allein auf das Jahr 1937 bezieht und Zwangsarbeit gar nicht erwähnt.
Die Deportationen von Millionen Menschen in die Konzentrations- und Vernichtungslager des nationalsozialistischen Regimes wären ohne die Reichsbahn nicht möglich gewesen.
Die Teilnehmer des Workshops reagieren sehr überrascht, stellt Referent Christian Weber fest.
Und zwar doppelt überrascht, einmal über das Ausmaß der Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg, aber auch über die oft verbesserungswürdige Präsentation in solchen Firmenchroniken.
Zwangsarbeit in der Zeit von 1933 bis 1945 ist schon lange kein unbekanntes Kapitel mehr. Ihr Ausmaß allerdings ist vielen nicht bewusst. Christine Glauning, Leiterin des Dokumentationszentrums in Berlin-Schöneweide, erinnert daran, dass bereits vor dem Krieg Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma sowie sogenannte Asoziale zur Arbeit gezwungen wurden. Zum Massenphänomen wurde Zwangsarbeit aber erst im Verlauf des Zweiten Weltkriegs. Menschen wurden zunächst unter falschen Versprechungen zur Arbeit ins Deutsche Reich gelockt, dann immer häufiger zwangsrekrutiert, in Razzien aufgegriffen und dorthin verschleppt.
Wir gehen davon aus, dass es zwischen 13 und 13,5 Millionen waren, die im Deutschen Reich eingesetzt waren. Die größte Gruppe waren die sogenannten zivilen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen. Also das heißt, die Menschen in den besetzten Gebieten Europas, die Zivilbevölkerung, Männer, Frauen, Jugendliche und auch Kinder, die zur Arbeit ins Reich verschleppt wurden, mit 8,4 Millionen. Die größte Gruppe, hinzu kamen 4,6 Millionen Kriegsgefangene und 1,7 Millionen KZ-Häftlinge. Während des Krieges.
Umstritten ist immer noch, wie viele Menschen außerdem in den besetzten Gebieten zur Arbeit gezwungen wurden. Die Schätzungen reichen von weiteren 7 bis zu 13 Millionen Betroffenen. Sie alle wurden in sämtlichen Bereichen der Wirtschaft ausgebeutet, vom Rüstungsbetrieb bis hin zum Privathaushalt.
Eben auch in mittelständischen Betrieben, kleineren Betrieben, Handwerksbetrieben, Gärtnereien, in der Landwirtschaft natürlich im großen Maße. Aber auch die Kirchen zum Beispiel haben im großen Umfang von Zwangsarbeit profitiert. Im Grunde die gesamte Kriegsgesellschaft. Und gerade durch den massenhaften Einsatz in der Landwirtschaft war auch die Versorgung der deutschen Bevölkerung während des Krieges weitgehend gesichert.
Ein Beispiel aus der Ausstellung Alltag Zwangsarbeit. Die Batteriefabrik Pertrix ließ Frauen aus dem Lager für sich arbeiten.
An den Fließbändern standen gewöhnlich meist Frauen, die bis zu 12 Stunden an 6 Tagen pro Woche arbeiteten. Dabei waren sie Schmutz und Giftstoffen ausgesetzt, wie Quecksilber und Chlorverbindungen oder Graphitstaub. Der Arbeitsschutz für die Zwangsarbeiter war mangelhaft und abhängig vom Status der jeweiligen Gruppe. Ostarbeiter, Polen, Juden und KZ-Häftlinge hatten die schlechtesten Arbeitsbedingungen.
Sie wurden auch am schlechtesten bezahlt, wenn überhaupt.
Kaum ein Zwangsarbeiter bekam ausreichend zu essen. Unter Polen und Ostarbeitern gab es sogar Hungertote. Lohnabzüge für Kost und Logis mussten alle hinnehmen. Das karge Entgelt der Ostarbeiter war damit verbraucht, während anderen wenigstens ein Taschengeld blieb.
Ihren Profit aus der Zwangsarbeit haben die verantwortlichen Unternehmen bis heute nicht annähernd entschädigt. Die einzige große Initiative kam für die meisten Betroffenen zu spät und gilt trotzdem bis heute als Meilenstein. Im Jahr 2000 wurde die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, kurz EVZ, gegründet und mit ihr ein Fonds, in den die deutsche Wirtschaft und der Bund jeweils 5 Milliarden D-Mark einzahlen sollten. EVZ-Vorstandsreferent Martin Bock blickt zurück.
Es gibt auch viele Unternehmen, die sich beteiligt haben, obwohl sie historisch da keine Verantwortung tragen, sondern weil sie das mitgetragen haben. Was ich sagen kann, ist, dass es nicht ohne Mühe war, diese Gelder zusammenzukriegen. Das heißt, eigentlich zum Stichtag standen diese 5 Milliarden nicht zur Verfügung.
Rund 6.500 Unternehmen zahlten in den Fonds ein. In den Folgejahren erhielten mehr als 1,6 Millionen der noch lebenden Betroffenen eine Entschädigung in Höhe von 2.500 bis 7.500 Euro. Das internationale Abkommen, so Historiker Bock, schützte die deutsche Wirtschaft zugleich vor Sammelklagen aus den USA. Manchen Unternehmen habe es auch den Vorwand geliefert, sich mit der eigenen Verantwortung nicht weiter auseinanderzusetzen, stellt Andrea Schneider von der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte fest.
Ganz im Gegenteil. Also meine Erfahrung ist tatsächlich in Gesprächen, dass das ein oder andere Unternehmen auf den Gedanken kam, indem es da einbezahlt hat, hat man sozusagen seine Verantwortung, seine Schuld, wenn man es so ausdrücken möchte, beglichen und hat dann einen Haken auch dahinter gesetzt.
Die inhaltliche Auseinandersetzung der Unternehmen mit dem Kapitel Zwangsarbeit begann Ende der 1980er Jahre. Zunächst erschienen viele Studien überwiegend als Firmenchroniken zu einem runden Jubiläum. Dann professionalisierte sich die Aufarbeitung zunehmend. In der ersten Welle waren große Unternehmen und Konzerne dabei, die Deutsche Bank, die Versicherung Allianz, Autobauer wie Mercedes.
Die einen Unternehmen, die das in den 90ern gemacht haben, sind eben diejenigen, die in den US-Markt wollen oder schon da waren und unter Druck gerieten. Und die anderen sind die Unternehmen, bei denen die öffentliche Wahrnehmung da war und groß ist, plus die Unternehmen, die dann tatsächlich durch die Medien unter Druck gesetzt wurden. Also wo dann aktiv nachgefragt wurde, was ist denn eigentlich bei euch?
Die 1990er Jahre bildeten mit einer Vielzahl von Studien einen Höhepunkt. Um die Jahrtausendwende folgten erste prominente Familienunternehmen wie der Quandt-Konzern. Die dritte Welle dagegen erscheint vielfältig. Insbesondere kleinere Unternehmen, Verbände und Stiftungen sowie Bundesministerien und Ämter oder auch Fußballvereine widmeten sich in den vergangenen 5 bis 10 Jahren der NS-Geschichte. Historiker Martin Bock von der Stiftung EVZ stellt fest,
dass vor allen Dingen es davon abhängig ist, dass individuelles Engagement da zum Tragen kommt, dass es Personen gibt, die das befördern. Und das macht es umso einfacher, je weiter sie weg von dem Alter sind. Und das umso erfolgreicher ist, desto weniger es noch Personen gibt, die da in dem Kontext, sei es bei Familienunternehmen aus der Generation da sind, die dann teilweise Archive blockieren, Informationen nicht zur Interviews bereitstehen.
Besonders gut lässt sich das bei der Südzucker AG beobachten. Der Prozess der Aufarbeitung hat sich über Jahrzehnte gestreckt. Angefangen bei 2 Jubiläumsschriften in den Jahren 1987 und 2001 bis hin zu einer aktuell laufenden Studie.
Pressemitteilung vom 27.09.2024. Südzucker lässt eigene NS-Geschichte aufarbeiten.
Mannheim. Die Zentrale der Südzucker AG, ein international tätiger Konzern mit knapp 20.000 Mitarbeitenden, will die NS-Zeit diesmal gründlicher untersuchen. Gründe gibt es dafür genug. Unter anderem wurden in den vergangenen Jahren weitere Dokumente gefunden.
Dann gehen wir mal runter an den Scanner.
Monika Remin leitet das zentrale Unternehmensarchiv, das 2004 in der Zuckerfabrik Offstein, rund 40 Kilometer von Mannheim, eingerichtet wurde. Im Keller befinden sich 1,6 Kilometer Akten in Pappkartons. Weil ein Teil der Produktionsstandorte nach dem Krieg die Unterlagen entsorgt hatte, gibt es zur NS-Zeit jetzt insgesamt nur noch einen laufenden Meter Material. Genug jedoch, um unter Einbezug externer Archive zu belegen, dass die damaligen Werke der Süddeutschen Zucker AG spätestens seit Kriegsbeginn 1939 jede Möglichkeit nutzten, Zucker zu produzieren.
Frankenthal, Friedensau, Offstein in der Pfalz, Worms in Rheinland-Pfalz, Gernsheim, Groß-Gerau, Groß-Umstadt in Hessen, Heilbronn, Mannheim, Waghäusel, Züttlingen in Baden, Stuttgart in Württemberg, Ochsenfurt, Regensburg in Bayern, Jülich im Rheinland.
Und das sind nur die Werke im Südwesten des damaligen Deutschen Reiches, nicht die in Schlesien. Auch dort war Zwangsarbeit zentral, wurden die deutschen Männer doch zunehmend an der Front benötigt.
Wir hatten alles. Wir hatten Kriegsgefangene, wir hatten Strafgefangene. In Stuttgart haben wir sogar den Beleg gefunden, dass da auch Juden eingesetzt wurden. Die hat man nicht wirklich gerne genommen, weil die gesondert untergebracht werden mussten.
Zwangsarbeit in der Zuckerproduktion, das bedeutete harte körperliche Arbeit. Bei Hitze, Kälte und Regen Rüben anbauen, ernten, Waggons B- und entladen, schwerste Säcke schleppen. Eine Gesamtzahl der bei Südzucker eingesetzten Männer, Frauen und Jugendlichen liegt nicht vor. Konkrete Angaben gibt es nur für einzelne Standorte, etwa für die Zuckerkampagne 1943-44 im Werk Neu-Offstein.
Am 2.10. kamen noch 32 Franzosen. Der Gesamtbestand der Gefangenen war dann 334. Die vielen schwächlichen Italiener und jugendlichen russischen Kriegsgefangenen sind nicht vollwertige Arbeitskräfte, weshalb außer den 16 fehlenden Italienern noch weitere Kriegsgefangene beim Arbeitsamt nachgefordert werden mussten.
Dass ein Unternehmen wie Südzucker seine NS-Geschichte aufarbeitet, hängt mit dem individuellen Engagement von Monika Remin und Dominik Risser zusammen. Die Archivarin und der Unternehmenssprecher haben ihr Anliegen über Jahre wiederholt an die häufiger wechselnde Konzernspitze herangetragen und mit einem wichtigen Argument begründet.
Ich habe Anfragen über Standorte, genealogische Anfragen, dass also Nachfahren von Italienern, von Franzosen gesagt haben, der muss in Stuttgart oder in Heilbronn muss der gearbeitet haben. Haben Sie Unterlagen? Und haben wir nicht. Also Stuttgart und Heilbronn sind zwei Standorte, da sind überhaupt keine Quellen oder keine Papierakten gekommen.
Hinzu kamen Anfragen von Initiativen und Forschung und ein Zufall. 2015 sollten in der neuen Mannheimer Zentrale Sitzungsräume nach den alten Fabrikstandorten benannt werden. Dabei fielen Wissenslücken in deren Geschichte auf. Eine Vorrecherche förderte auch außerhalb des Unternehmensarchivs Informationen darüber zutage, in welchen Werken wie viele Menschen zum Arbeiten gezwungen worden waren. Der Vorstand veranlasste daraufhin eine externe Studie. Für Monika Remin eine gute Nachricht.
Ich war sehr überrascht, dass es letztendlich dann doch dazu kam, dass wir gesagt haben, so, jetzt machen wir das wirklich. Das war immer meine Herzensangelegenheit. Ich bin auch der Meinung, dass ein Konzern in der Größe das heute auch machen sollte. Jetzt sind nochmal Archive auch geöffnet worden, 80 Jahre nach Kriegsende. Da sind keine Sperrungen mehr drauf. Also wenn man es jetzt nicht macht, dann ist es zu spät.
Die Studie hat Manfred Krieger übernommen. Der Historiker hat lange Zeit die historische Kommunikation des VW-Konzerns geleitet, zur NS-Geschichte von Sartorius und jüngst auch zu Balsen publiziert. In den ersten Aufarbeitungswellen ging es vor allem darum, Zwangsarbeit nachzuweisen. Heute liege der Fokus mehr darauf, wie NS-Politik und Wirtschaft kooperierten, betont Krieger. Unternehmen wie Südzucker etwa hätten sich Jahr für Jahr erneut dazu entschieden, Zwangsarbeiter zu beschäftigen.
Man will die nur eine kurze Zeit. Die Entwicklung eines Arbeitskräfteopportunismus, man nimmt, wen man kriegt. Wer sozusagen vom Arbeitsamt verfügbar gemacht wird. Also am liebsten wären ihre deutschen Facharbeiter, Stammarbeiter. Aber eigentlich stellen sich auf das ein, was die NS-Kriegswirtschaft, die Arbeitsverwaltungsbehörden zur Verfügung stellen.
Zum Nutzen von NS-Politik und Wirtschaft auf dem Rücken der Zwangsarbeiter. Die Besonderheit bei Südzucker, im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen sei der Anteil von Zwangsarbeitern bei der Rübenernte und Verarbeitung extrem hoch gewesen.
Das sind meistens weit über 60%. Und das ist ja durchaus mehr als im Durchschnitt der deutschen Rüstungsindustrie. Und das ist ja schon mal ein interessanter Befund, den man ja auch dahingehend umdrehen kann. Wenn das nicht gelungen wäre, sie produktiv zu integrieren, wären diese Zuckerverarbeitungs- und Zuckererzeugungszahlen gar nicht zustande gekommen.
Dass Südzucker die Zwangsarbeit untersuchen lässt und die Ergebnisse im Sommer veröffentlichen will, darauf habe es gemischte Reaktionen gegeben, sagt Kommunikationsleiter Dominik Risser.
Es gab viele, die gesagt haben, toll, dass ihr euch da dran traut. Auch vom Vorstand selber, von unserem CEO Dr. Nils Pörksen, der dann zu mir sagte, wir erzählen den jungen Leuten heute hier was von Menschenrechten und Menschenwürde und vernünftigen Umgang miteinander. Da sollten wir doch selber unsere Hausaufgaben in der Geschichte der Südzucker gemacht haben. Aber man darf nicht verschweigen, es gab auch Reaktionen. Warum jetzt? Muss das sein? Das ist doch alles lange her. Hat doch heute nichts mit uns zu tun.
Derzeit sind weitere Unternehmensgeschichten in Arbeit.
Forschungsprojekt Alfred Krupp und der Nationalsozialismus. Henkel, vom Waschmittelhersteller zum Weltunternehmen.
gilt als Nestbeschmutzer. Wer heute sein Mitwirken an der Sklaven- und Zwangsarbeit der deutschen Kriegswirtschaft untersucht, wie der Historiker Lutz Niethammer es nennt? Manche Unternehmen würde diese Sorge nach wie vor umtreiben, berichtet Expertin Andrea Schneider. Aber
erstmal ist so eine Benchmark entstanden. Es gehört dazu, dass man das tut. Und man hat dann auch gelernt, wenn man es am Ende macht, ist es auch eigentlich etwas Positives in dem Sinne, dass man endlich über diese Zeit wieder sprechfähig wird, dass man sich darüber austauschen kann, weil man auch profunde Ergebnisse hat, auch wenn es schmerzhaft ist, wehtut oder man eben Verantwortung übernehmen muss für Taten, die irgendwann in der Vergangenheit passiert sind.
Zugleich ist in Sachen Aufarbeitung ein neuer Trend zu beobachten. Manche Unternehmen geben sich nicht mit einer Studie zufrieden, sondern bieten ihren Mitarbeitenden darüber hinaus neue Formen der Beschäftigung mit Geschichte an. Der Chemiekonzern Evonik etwa, Nachfolger von Degussa, informiert auf einem eigenen Geschichtsportal über seine Gedenkstättenfahrten nach Auschwitz, die Förderung von jüdischen Museen und Holocaustforschung. Christine Glauning vom Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit.
Vielleicht gehört es mittlerweile zum guten Ton oder die Firmen haben eben erkannt, dass auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die dann nach Auschwitz fahren, das gutheißen und auch davon profitieren, sich mit der eigenen Firmengeschichte auseinanderzusetzen. Dass es eben auch nochmal eine andere Form von vielleicht auch Bindung an das eigene Unternehmen bedeutet.
Unter Druck geraten Unternehmen heute nicht, weil sie sich in der NS-Zeit mitschuldig gemacht haben, stellt Historiker Manfred Grieger fest. Sie könnten vielmehr durch ein Fehlverhalten im Umgang damit in die Schlagzeilen geraten. Wie etwa vor einigen Jahren die Firmenerbin Verena Balsen. Mit ihrer Äußerung, der Backwarenhersteller habe seine Zwangsarbeiter gut behandelt, sorgte sie für Empörung.
Zu wissen, dass es nötig sein dürfte, einen angemessenen Umgang mit dieser dann oft als dunkles Kapitel beschriebene NS-Zeit, ist, glaube ich, Voraussetzung für eine als reflektiert, verantwortungsbewusst, nachhaltig gelesene Unternehmenskultur, die dann kommunikativ verstärkt wird. Und das wird auch im Fall von Südzucker so sein, dass das Unternehmen am Ende sagen kann, ja, das sind beunruhigende Ergebnisse, aber wir haben uns die Herausforderung gestellt und es ist wichtig, es zu wissen. Und damit den Anforderungen, den kommunikativen Anforderungen der Öffentlichkeit sehr weitgehend nachzukommen.
Auch der Konzernspitze von Südzucker reicht eine Studie nicht. Sie unterstützt deshalb, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einer Fortbildung der Stiftung EVZ teilnehmen. Das Programm informiert, engagiert, couragiert, schult darin, antisemitische Vorfälle in Unternehmen zu erkennen und dagegen vorzugehen. Gegen solche Aktivitäten lasse sich grundsätzlich nichts einwenden, sagt Manfred Grieger. Aber
das hat aber dann mit den eigentlichen NS-Themen nur noch vermittelt zu tun, wäre meine These. Wichtig ist ja eher, ist es in der Lage, etwas hinzuzufügen oder ist es eine Bronzetafel, die dann nach 20 Jahren eine Ergänzungstafel 1 kriegt und nach 40 Jahren Ergänzungstafel 3, ja, weil man jetzt wieder was weiß. Ja. Ich finde offene Felder der Auseinandersetzung interessanter.
Eine Auseinandersetzung wie die in Schwarzheide? Bei ihrem Treffen haben die Azubis von BASF inzwischen geklärt, wie sie an das Ende des Zwangsarbeitslagers vor 80 Jahren gemeinsam mit Unternehmen, Politik und auch ihren Freunden erinnern wollen. Ben plant eine symbolische Aktion.
Wir wollen mit zwei verschiedenen farbigen Ballons, also einmal mit weißen Ballons und einmal für schwarze Ballons, einfach die positiven und negativen Gefühle, die halt eben die Häftlinge beschäftigt haben, einfach visuell ein bisschen darstellen und halt eben dadurch emotional auch vielleicht die Leute abholen dazu.
Der Besuch in der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen zuvor hat die Gruppe nachhaltig beeindruckt. Vor allem die Geschichte des Außenlagers in Schwarzheide kannten die meisten bis dahin nicht.
Das war tatsächlich neu für mich,
sagt etwa Yannick, der aus dem 6 Kilometer entfernten Lauchhammer kommt. Er möchte beim Gedenken daher auch Fotos vom Konzentrationslager und den Häftlingen zeigen, ebenso wie Alexander.
Ich finde das auch gut von der BASF, dass sie trotz dessen, dass sie ja jetzt nicht direkt daran beteiligt waren, allein deswegen schon, weil sie ja hier diesen Standort übernommen haben, trotzdem daran erinnern und Verantwortung übernehmen.
Welche Form der Aufarbeitung angemessen ist, das sollte jedes Unternehmen für sich, wie Historiker Manfred Krieger sagt, in einem offenen Prozess der Auseinandersetzung klären. Idealerweise entstehen dabei Impulse, den Blick auch auf die Gegenwart, die Arbeitsbedingungen und Menschenrechte heute zu richten. BASF-Ausbildungsleiter Mirko Gischers jedenfalls weiß, was er den Azubis in Schwarzheide vermitteln will.
In den jetzigen Zeiten ist es ganz, ganz, ganz essentiell wichtig, dass wir das machen. Demokratieförderung ist, glaube ich, eines unserer wichtigsten Themen, die wir gerade hier vorantreiben müssen. Wir brauchen uns ja nur in der Welt umgucken und das ist eigentlich der Grund, warum wir das tun.
Zwangsarbeit im Nationalsozialismus. Wie Unternehmen ihre Geschichte aufarbeiten. Das war ein Feature von Isabel Fanrich-Lautenschläger. Es sprachen Thorsten Föste, Birgit Dölling und die Autorin. Regie Stefanie Lasay, Ton Peter Weinsheimer, Redaktion Lydia Heller. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2025.